Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das ist die Kulturnachricht des Tages. Der Literaturnobelpreis geht an Annie Ernaux.
The Nobel Prize in Literature for 2022 is awarded to the French author Annie Ernaux for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.
Der ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm. Gleich hier in Fazit zu Gast die Übersetzerin von Annie Ernaux ins Deutsche, Sonja Fink, und die Schriftstellerin Julia Frank. Außerdem besuchen wir das Musical Hamilton in Hamburg und eine Theaterpremiere in Wien. Annie Ernaux also wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die 82-jährige Französin sieht sich als Ethnologin ihrer selbst. Sie schreibt über ihren eigenen Erlebnisse, über die proletarischen Zustände in ihrer Jugend, über ihr Aufwachsen in der französischen Provinz, über ihren Aufstieg, der viel mit Bildung zusammenhängt, auch über eine Vergewaltigung und über eine Abtreibung, eine illegale. Und bevor ich gleich mit der Übersetzerin der Werke von Annie Ernaux ins Deutsche, Sonja Fink, spreche, hören wir ein Porträt der Autorin von Susanne von Schenk.
Je crois que j'entendrai toujours au téléphone l'infirmier.
Ich höre immer noch den Krankenpfleger, der mir nicht gerade sehr einfühlsam den Tod meiner Mutter am Telefon mitteilt. Ich war am Boden zerstört und begann bald mit dem Buch über sie. Es ist so, als hätte mir das Schreiben geholfen, meine Mutter zur Welt zu bringen. Das ist eine Umkehrung, eine Inversion.
C'était comme si je mettais en écrivant ma mère au monde. Vous voyez cette inversion.
Auch heute, gut 30 Jahre später, wirkt Annie Ernaux sichtlich bewegt, wenn sie über den Tod ihrer Mutter spricht.
Sie ist die einzige Frau, die mir ernsthaft etwas bedeutet hat. Und sie war 2 Jahre dement,
schreibt Annie Ernaux in Eine Frau. Das Buch, eine präzise und nüchterne Erinnerung, begann sie nur 13 Tage nach dem Tod der Mutter. Für die Schriftstellerin ist es eigenartig, anlässlich der deutschen Neuübersetzung wieder damit konfrontiert zu sein. Sie sitzt in einem Hotel in Saarbrücken, wo sie zu einer Preisverleihung eingeladen ist, und trinkt Kräutertee. Eine kleine, zarte Frau mit halblangen Haaren, wachen Augen und großer Präsenz.
C'est très, très loin et je me souviens très bien.
Es ist zwar weit weg, aber ich erinnere mich an alles, was ich beim Schreiben empfand. Wenn ich das Buch wieder lese, ist es auch heute noch lebendig. Ich habe sehr viel Zeit mit dem Schreiben dieses Textes verbracht und mir wird klar, wie sehr jedes Wort voller Bedeutung ist. Das mag ein Grund sein, warum das Buch auch heute noch etwas zu sagen hat.
Que c'est peut-être à cause de ça qu'il traverse bien le temps.
Annie Duchesne, so ihr Mädchenname, wird 1940 geboren und wächst in Yvetot, einer Kleinstadt in der Normandie, auf. Der Vater ist Arbeiter, die Mutter betreibt einen kleinen Laden mit Kaffee. Eine 7 Jahre ältere Schwester stirbt noch vor Annies Geburt. Ihr, der Unbekannten, hat die Schriftstellerin später einen Text gewidmet. Sie ist eine brillante Schülerin, macht in einer katholischen Privatschule ihr Abitur und studiert später Literatur. Die Eltern sind stolz auf sie. Aber zugleich wächst die Distanz zwischen ihnen. Eine Kluft tut sich auf. Annie Ernaux analysiert in vielen ihrer Bücher, wie sie sich von ihrem Ursprungsmilieu entfernt hat, zwischen Scham und Zuneigung schwankt. Diese unüberwindbare Distanz bleibt ein Lebensthema.
Meine Großeltern waren als Landarbeiter angestellt, meine Eltern waren Arbeiter und ich die Erste, die studierte. Ich bin also so etwas wie ein Klassenflüchtling. Ich bin von einer Welt in die andere gewechselt, der Welt der Beherrschten, die ich verlassen habe, in die, in der ich aufgenommen wurde. Aber ich bin weder in der einen noch in der anderen zu Hause. So werfe ich einen Blick auf die Welt, aus der ich stamme, und auf die, in der ich jetzt lebe.
1964 heiratet sie einen Kommilitonen, wird Mutter und arbeitet als Lehrerin. Nebenbei schreibt sie, anfangs unter Pseudonym. Bereits für La Place, der Platz, erhält Annie Ernaux 1984 den Prix Renaudot, einen der 5 großen französischen Literaturpreise. Das Buch, in dem sie der Geschichte ihres Vaters nachspürt, markiert einen Einschnitt. Die Autorin findet darin zu der ihr eigenen Form, einem soziologischen Blick auf die individuelle Geschichte, wie auch in Eine Frau.
Das ist keine Biografie und natürlich auch kein Roman, eher etwas zwischen Literatur, Soziologie und Geschichtsschreibung. Meine Mutter, die in ein beherrschtes Milieu hineingeboren worden war, das sie hinter sich lassen wollte, musste erst Geschichte werden, damit ich mich in der beherrschenden Welt der Wörter und Ideen, in die ich auf ihren Wunsch hin gewechselt bin, weniger allein und falsch fühle.
International bekannt wird sie mit Les années, die Jahre, einer unpersönlichen Autobiografie. Von all ihren Büchern ist Eine Frau vielleicht das berührendste, persönlichste, ein Buch des Abschieds und der Trauer und zugleich ein allgemeingültiger Text über das Leben einer Frau im 20. Jahrhundert. Mit dem Tod der Mutter endet auch die Verbindung Annie Ernaux zu ihrem Ursprungsmilieu.
J'ai l'impression encore d'entendre.
Mir kommt es vor, als würde ich noch hören, wie sie die Türe zu meinem Arbeitszimmer öffnet und hereinkommt. All das will ich festhalten, weil ich weiß, dass es verlöschen wird. Denn ich ahnte über all die Jahre, es ist ihr Körper, es sind ihre Gesten und ihre Worte, die mich mit der Welt verbanden, aus der ich stamme.
Susanne von Schenk über Annie Ernaux. Sonja Fink hat die Werke von Annie Ernaux aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Sie lebt in Kanada und in Berlin. Jetzt ist sie in Berlin und hier bei mir im Studio. Guten Abend, herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Abend, danke für die Einladung.
Was zeichnet denn die Literatur von Annie Ernaux aus? Was macht sie denn so nobelpreiswürdig? Kann man das mit zwei, drei Sätzen irgendwie fassen?
Zum einen ihre Sprache, die eine sehr, sehr eigene Sprache ist. Die hat eine Form gefunden, die aus einer absoluten Verknappung, Verdichtung und dem präzise gesetzten Wort besteht. Und diese Sprache benutzt sie, um gesellschaftliche Machtverhältnisse auszuloten und auch durchaus zu kritisieren mit einer klaren Haltung. Und diese Verbindung von also einer unglaublich formschlichten und formschönen Sprache mit diesem kritischen Bewusstsein und dem politischen Anspruch macht es für mich nobelpreiswürdig.
Eine Verknappung der Sprache, das kann ja für eine Übersetzerin ja auch ein Problem sein, wenn das so ein Destillat ist, die Sprache. Wie nähern Sie sich denn als Übersetzerin dieser Sprache, die ja so nah auch an persönlichen Ereignissen, an persönlichen Erlebnissen der Autorin dran ist? Haben Sie da zum Beispiel Kontakt mit Annie Ernaux auch?
Ja, also auf jeden Fall. Ich erstelle eine Rohfassung für mich und beim Lesen und Übersetzen mache ich Probleme im Text aus oder Herausforderungen, die mich eben als Übersetzerin vor Probleme stellen. Natürlich als erstes konsultiere ich Wörterbücher und Internet und so weiter natürlich. Dann konsultiere ich eine Muttersprachlerin, die aber auch selbst literarische Übersetzerin ist. Also eine Übersetzerin, die aus dem Deutschen ins Französische übersetzt, Isabelle Libert, mit der ich seit 20 Jahren zusammenarbeite. Und wir gehen den Text gemeinsam durch, die Problemstellen. Und sie gibt mir ihren Eindruck als Muttersprachlerin von diesen Stellen. Und erst dann die Fragen, die übrig bleiben, die stelle ich dann an Jano. Das sind aber auch immer doch eine ganze Menge pro Buch, also ist nicht zu unterschätzen. Und dann schicke ich ihr eine E-Mail und sie antwortet auch sehr ausführlich und ist sehr dankbar, glaube ich, für meine Sorgfältigkeit und für mein Nachhaken da. Weil natürlich muss man den Text ganz durchdringen, um ihn gut übersetzen zu können.
Also absolut konstruktiv, diese Art von Übersetzer-Autorinnen-Zusammenarbeit.
Ja, absolut.
Annie Ernaux, sie verwendet ja auch Kinderreime zum Beispiel, Dialekte, um ja auch dann Milieus zu kennzeichnen. Das ist ja sehr wichtig, das ist auch sehr zeittypisch. Ist das eine Herausforderung für eine Übersetzung? Wie überträgt man sowas ins Deutsche? Ich meine, das ist kein neues Problem für Autorinnen, Autoren, Übersetzerinnen, Übersetzer, das ist völlig klar. Aber im Falle von Annie Ernaux?
Natürlich ist es ein Problem, weil sie beschreibt ja das Frankreich der 50er Jahre, das Frankreich der 60er Jahre, das Frankreich der 80er Jahre.
Das klingt immer anders.
Und bei einem Roman, der fiktiv angelegt ist, den kann man in so einen etwas ortsungebundenen Raum versetzen und dann lässt man die Kinder halt deutsche Kinderreime sagen oder deutsche Kinderlieder singen. Aber man kann ja schlecht die Fiktion aufmachen, da ist jetzt ein Kind in der Normandie in den 40er Jahren und das sagt dann irgendwas ganz Urdeutsches. Das heißt, man muss irgendwie so deutsche Kinderreime finden, die auch so klingen, als hätte man sie damals in Frankreich auf Französisch sagen können. So. Also da muss man nochmal mehr suchen, dass man das nicht zu sehr in so einer urdeutschen Kultur verankert alles. Ne? Und aber natürlich muss man nach Äquivalenten suchen. Wobei wir jetzt bei diesen ganzen Stellen, die die französische Kultur abrufen, zum Teil uns auch dafür entschieden haben, zum Beispiel bei Chansons die Texte auf Französisch zu lassen. Weil, also ein schlecht übersetztes Chanson, also ich bin keine Liedermacherin, ich bin kein Wolf Biermann, der dann mal eben eine neue Fassung von so einem Chanson machen kann. Das klingt sehr schnell nach deutschem Schlager oder irgendwie platt oder kitschig oder dumm. Und das ist das französische Chanson nicht. Und dann lassen wir den Text auf Französisch und nur, wo es für den Inhalt des Buches wichtig ist, machen wir danach eine Paraphrase der Textzeilen auf Deutsch. Aber für die Kinderreime bin ich tatsächlich auch zu deutschen Kinderreimen gegangen.
Persönliche, intime Literatur, schreibt Annie Ernaux, die ist zugleich auch politische Literatur, denn ja mit dem Erinnern ist ja auch immer ein Anspruch bei ihr verbunden nach einer gesellschaftlichen Veränderung. Sind denn das Private und das Politische bei Ernaux nicht zu trennen voneinander?
Ja, absolut. Also das Private und das Politische sind nicht voneinander zu trennen. Die politischen Verhältnisse durchdringen die Alltagspraxen, Geschlechterverhältnisse, Klassenverhältnisse, durchdringen unseren Körper und durchdringen, wie wir miteinander umgehen und durchdringen natürlich oder bestimmen den ökonomischen Rahmen, in dem wir leben, bestimmen die Bildungschancen, die wir bekommen und so weiter. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass bei Annie Ernaux auch immer das Partikulare, das Universelle ist. Sie nimmt ihr konkretes Leben und schildert ganz persönliche Erfahrungen, aber es sind alles große Themen, die jeden Menschen betreffen letztlich, nach den sozialen Verhältnissen eben, nach Zeit, dem Vergehen der Zeit, nach Krankheit und Tod, nach der Erinnerung.
Hat denn Annie Ernaux auch stilprägend gewirkt? Also mit ihrem Sezieren ihrer eigenen Vergangenheit hat sie ja viele Autorinnen, Autoren ja auch geprägt. Sie übersetzen zum Beispiel auch Werke von Édouard Louis, der ja auch autofiktional, also autobiografisch schreibt. Was bedeuten ihm denn zum Beispiel die Bücher von Annie Ernaux?
Für Édouard ist Annie Ernaux ein großes Vorbild. Das hat er mir auch so gesagt. Ich war jetzt vor kurzem mit ihm auf Lesereise und er begreift sie wirklich als Inspiration und Vorreiterin tatsächlich, ja.
Sie arbeiten an einer neuen Übersetzung, die im kommenden Jahr erscheinen wird, Frau Fink. Der Titel Der junge Mann. Bleibt sie sich, die Autorin Annie Ernaux, da thematisch und stilistisch treu?
Absolut. Und interessant an diesem Buch ist, sie schreibt ja oft sehr kurze Texte, also die Jahre, ihr großes Buch, was so ein Panorama des 20. Jahrhunderts ist, was wirklich eins ihrer Hauptwerke ist, ist ein bisschen länger, aber die anderen Bücher sind oft so, da greift sie ein Thema heraus und guckt sich das genauer an und eben, das sind schmale Bände, aber durch dieses Destillieren, durch dieses Konzentrieren steckt da so viel drin. Und bei Der junge Mann, das ist nochmal ein kürzerer Text, also der hat irgendwie 30 bis 40 Seiten so und da steckt aber so viel drin, wie sonst in einem Buch mit 400 Seiten. Also es ist wirklich absolut faszinierend.
Die Jahre sind 2008 auf Französisch erschienen, erst 2017 auf Deutsch. Das hat relativ lange gedauert. Insgesamt ist ja die Annie Ernaux-Rezeption in Deutschland ziemlich spät losgegangen. Ist das jetzt, was Sie jetzt übersetzen, ein aktuellerer Text? Also geht es jetzt ein bisschen schneller sozusagen zwischen dem Schreiben und dem Übersetzen und dem Veröffentlichen?
Natürlich. Also Le Jeune Homme ist in Frankreich jetzt im Mai 2022 erschienen und wird jetzt auf Deutsch diesen Winter erscheinen. Also ne, da ist es sehr dicht beieinander. Auch schon bei Erinnerung eines Mädchens haben wir das ja ein, zwei Jahre nach dem französischen Veröffentlichen gebracht. Bei Die Jahre lag das unter anderem auch daran, dass der Surkamp Verlag die Rechte eingekauft hat und dann aber erstmal abgewartet hat, weil sie schon wussten, dass 2017 gibt es den Messeschwerpunkt Frankreich, weil auf der Frankfurter Buchmesse ist ja immer ein Land Gastland und den Gastlandauftritt von Frankreich konnte man dann eben nutzen, um diesem Buch auch zu einer gewissen Aufmerksamkeit zu verhelfen, die das Buch halt verdient hat.
Der Literaturnobelpreis für Annie Ernaux, ihre deutsche Übersetzerin war das, Sonja Fink. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Annie Ernaux und die literarischen Folgen, darüber möchte ich nun mit der Schriftstellerin Julia Frank sprechen. 2007 wurde ihr Roman Die Mittagsfrau mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und sie ist jetzt am Telefon. Frau Frank, einen schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Sie haben wie Annie Ernaux viele persönliche Erfahrungen, auch schambehaftete Erfahrungen in Ihre Literatur einfließen lassen. Zuletzt im autofiktional verfassten Buch Welten auseinander, 2021, also im vergangenen Jahr erschienen. Da ist von der 8-jährigen Julia die Rede, die mit ihrer Mutter und ihren Schwestern aus der DDR in den Westen geht. Das ist auch ihre Geschichte. Hat sie denn Annie Ernaux dabei beeinflusst, eigene Erfahrungen in Sprache zu fassen?
Ja und nein. Ich habe natürlich auch früher schon in den Roman Lagerfeuer oder Die Mittagsfrau autofiktional gearbeitet und Details der Familiengeschichte, der eigenen Erfahrung eingeflochten. Aber das autofiktionale Schreiben, wie Annie Ernaux es uns in unsere Welt getragen hat, unter anderem durch die wunderbare Übersetzung auch von Sonja Fink, muss man sagen, das ist eine Klasse für sich. Und es ist ein sehr politisches und gleichwohl poetisches Schreiben, das mich ungeheuer fasziniert hat, wie sie also aus der französischen Tradition kommen. Man darf ja nicht vergessen, auch Marguerite Duras hat autofiktional geschrieben Und viele deutschsprachige Schriftsteller auch schon vor Jahrhunderten. Wir denken an Goethes Werther, an Imre Kertész zum Beispiel, den großartigen Ungarn. Also das autofiktionale Schreiben an sich ist nicht neu, aber die Form, die Annie Arnaud gefunden hat, die ist ungeheuer beeindruckend und war für mich wirklich eine Entdeckung, als ich sie die ersten Male, so vor vielleicht 6, 7 Jahren, zunächst auf Französisch und dann in diesen wunderbaren Übersetzungen von Sonja Fink jetzt lesen konnte.
Wenn Sie von der Form sprechen, meinen Sie wahrscheinlich natürlich auch die Sprache, die ist ja ohne die Form nicht vorstellbar. Also das Schonungslose, kann man das sagen? Gibt es so etwas wie einen Annie Arnaud-Sound?
Ja, der verändert sich natürlich. Also ich finde diese Bücher, die schmalen Bücher über ihren Vater Laplace, über ihre Mutter Une Femme, die sind noch sehr viel kondensierter und sehr viel dichter. Sie gehen ganz nah an diese, ihre Figuren heran und auch an das eigene Verhältnis, das sie zu Mutter und Vater hatte. Lente, die Scham natürlich auch. Aber Les Années ist im gesamten Ton, finde ich, nochmal ganz anders und hat auch eher etwas von einem Generationenporträt, von einem Klassen-, Arbeiterklassenporträt, aber auch ein Generationenporträt. Dieses Wir, das sie dort anschlägt, das unterscheidet sich stark von den frühen Büchern.
Ich möchte doch nochmal bei Ihnen auch ansetzen, Frau Frank. Als Schriftstellerin haben Sie, glaube ich, früher mal, so ein Zitat habe ich gefunden, das autofiktionale Schreiben als abwegig bezeichnet. Das hat sich geändert. Was war da der Auslöser? Was war da? Gab es da so einen Triggermoment?
Ja, die Scham, die Überwindung der Scham, die Notwendigkeit, die Scham überwinden zu wollen, zu müssen. Als Schreibende bin ich natürlich in jeder Fiktion subjektiver, stärker mit der meinigen Herkunft identisch als in jeder Bemühung um ein reales Nachschreiben. Als ich in den frühen Nullerjahren, 2003, dann Lagerfeuer veröffentlichte und darin erstmalig über unsere Erfahrung im Flüchtlingslager schrieb, ohne dabei ein Ich zu wählen, das mir genau 1:1 entspricht, stand die Scham noch zwischen mir und den Figuren. Die Scham, selbst dieses Kind gewesen zu sein, das Kind im Lager, das Kind aus dem Osten. Und das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Da kommt mir das Altern sehr entgegen. Ich gehöre zu den Menschen, die unglaublich gern älter werden, weil das Älterwerden mir einen anderen Umgang mit der Scham ermöglicht.
Sie haben von der Notwendigkeit gesprochen, diese Schwelle zu überwinden. Ist das also auch ein Akt, kann man das sagen, ein Akt der Befreiung gewesen?
Ja, und daran ist vielleicht Annie Arnaud gar nicht so unschuldig, um auf sie nochmal zurückzukommen. Denn sie hat ja, wie ich finde, in einer sehr unverstellten, ungeschönten, sehr nüchternen Sprache. In der Begründung der Akademie ist von klinischer Sprache die Rede. Das finde ich nicht. Ich finde, ihre Sprache ist sehr klar, aber schön. Sie ist trotzdem sehr geformt und ästhetisch, klar, poetisch. Und Annie Arnaud begegnet mit dieser inneren Schärfe und Härte, wie eine Strenge, auch dem Abgründigen, der Scham, der Trauer gegenüber ist, eine Strenge der eigenen Hässlichkeit vielleicht auch gegenüber, wie ich sie sehr befreiend empfand beim Lesen vor einigen Jahren. Und das hat mich vielleicht auch mit ermutigt, weiter den Weg zu suchen, auch in das eigene Bergwerk der Autofiktion.
Sagt die Schriftstellerin Julia Frank über ihr Lesen und Weiterdenken der Werke von Annie Arnaud, die ja in diesem Jahr jetzt mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird, das große literarische Thema des Tages. Frau Frank, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Viktoria Eglau.
Das Kunstmuseum Stuttgart ist als Museum des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Deutsche Kunstkritiker würdigten das Haus am Abend bei der Verleihung der Urkunde für seinen, Zitat, besonders weit gespannten Blick auf die Kunstwelt. Zu sehen seien sowohl die unmittelbare Gegenwartskunst als auch die klassische Moderne mit Werken von Otto Dix oder Oskar Schlemmer. Das globale Kunstgeschehen findet hier seine Bühne, wie auch die Kunst aus der Region, urteilten Vertreterinnen und Vertreter des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA. Zudem überwinden die Stuttgarter Ausstellungen die herkömmlichen Kunstgrenzen in Richtung Musik, Literatur und Sprache. Die Münchner Pinakothek der Moderne hat für ihre staatliche grafische Sammlung eine frühe Feder- und Pinselzeichnung von Vincent van Gogh gekauft. Die kleinformatige Tuschezeichnung Begräbnis in Nüne im Winter von 1883 weise eine für die Zeit ungewöhnliche grafische Technik auf, teilte das Haus mit. Der Begräbniszug ist Experten zufolge eine freie Bilderfindung des Künstlers in einer Phase, in der er eigentlich ausnahmslos nach der Natur gearbeitet habe. Die Kulturstiftung des Bundes fördert bundesweit 26 klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte mit gut 3 Millionen Euro. Erprobt werden Einsparungen bei Klimatisierung und Heizung, alternative Formen der Energieproduktion, umweltfreundliche Mobilitätskonzepte oder organische Baustoffe für Bühnenbilder. Das Geld geht an Institutionen der Sparten Theater, Musik, Literatur, Kulturgeschichte und bildende Kunst. Gefördert werden zum Beispiel das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Landesbühnen Sachsen, das Zeppelin-Museum Friedrichshafen oder die Stadtbücherei Tübingen. Die Kreativ- und Kulturbranche bekommt einen eigenen Ansprechpartner in der Bundesregierung. Der Grünen-Politiker und parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Michael Kellner übernimmt diese Aufgabe. Das teilten das Ministerium und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit. Die Ampelkoalition hatte die Benennung eines Ansprechpartners im Koalitionsvertrag verankert. Damit soll auch die Bedeutung des Sektors unterstrichen werden. Deutschland unterstützt die Wiederherstellung des Richard-Wagner-Theaters in Riga. Die Bundesregierung will 5 Millionen Euro für die Renovierung des baufälligen Gebäudes in der lettischen Hauptstadt bereitstellen. Das sieht ein vom deutschen Botschafter in Lettland und der Richard-Wagner-Gesellschaft Riga unterzeichneter Vertrag vor. Noch bevor er als Opernkomponist bekannt wurde, wirkte Richard Wagner von 1837 bis 1839 als Kapellmeister am Städtischen Deutschen Theater in Riga. Dort begann er mit der Komposition seiner frühen Oper Rienzi. Die Wiedereröffnung des Theaters ist für 2026 geplant.
Die Wiener Autorin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel mit Prosa-Miniaturen auf Facebook und Twitter und mit ihrem eigenwilligen, derben Humor wurde sie zum Liebling des Literaturbetriebes. 1986 wurde sie geboren, im Internet ist sie aufgewachsen, wie es die Taz mal geschrieben hat. Sie hat Romane geschrieben und in Filmen mitgewirkt. Beim Klagenfurter Bachmann-Preis wurde sie 2016 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Die Wiener Regisseurin Christina Czariski hat sich mehrmals mit Arbeiten von Stefanie Sargnagel theatralisch befasst. Jetzt hat sie zum zweiten Mal im Wiener Rabenhof einen Sargnagel inszeniert. Heil, eine energetische Reinigung.
Wir werden uns heute von hinderten Energien befreien, ja? Und das, was uns blockiert, das transformieren wir einfach.
Menschen haben heilende Kräfte. Kann man das bestreiten? Wahrscheinlich.
Aber es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mit unseren 5 Sinnen erfassen können.
Manche kommen auf die Welt und merken schon sehr früh, dass sie besondere Fähigkeiten haben.
Visionen, Intuitionen, Vorahnungen, Paranoias.
Oft kommt es vor, dass Energie des Kollektivs und Gedanken unserer Mitmenschen an uns anhaften. Und die wollen wir heute in diesem Seminar in nur 7 Stunden von uns nehmen, damit wir unsere Göttlichkeit fühlen können.
Wer da energetisch gereinigt wurde bei diesem Seminar, wie der ganze Abend ablief, das wird uns nun Martin Pesel sagen. Er ist aus Wien zugeschaltet. Herr Pesel, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Stefanie Sargnagel hat den schönen Begriff Nippi erfunden. Was sind das denn für Menschen, diese Nippis?
Ja, also sie sagt, dass sie ihn zwar erfunden hat, dann aber festgestellt hat, dass es ihn schon gab. Im Freundeskreis hat man überlegt, ob Nezi oder Nizi der bessere Ausdruck wäre. Im Prinzip ist es eine Zusammenziehung von Nazi und Hippie. Also das sind diese Menschen, die man bei den Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen der letzten Jahre besorgt beobachtet hat, wo man ja vor allem Rechte vermutete und dann spazierten da aber doch auch eindeutig linksalternativ, meinte man zumindest, eingestellte Personen mit, die gegen das Impfen argumentiert haben, weil ihre Freiheit vom Staat beeinträchtigt würde und die also mit sehr kruden, esoterischen Thesen dahergekommen sind. Und das sind die Nippies.
Und diese Nippies, die gehen jetzt gemeinsam in ein Seminar?
Ja, in dieses Seminar ist Stefanie Sargnagel, die sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, weil auch Freunde von ihr offensichtlich in diese Szene hineingeraten sind. Und im Auftrag des Rabenhofs ist sie dann tatsächlich in ein Aura-Leseseminar gegangen. Und das ist der rote Faden dieses Stückes. Wir befinden uns im Zentrum für spirituelle Weiterentwicklung. Die Rückwand der Bühne ist also von einer videoanimierten Gebirgslandschaft zur Gänze bedeckt. Aber es gibt auch ganz trivial Kaffeeautomaten und Plastikstühle. Und Stefanie Sargnagel berichtet von ihrem Besuch dieses 170 Euro teuren Esoterik-Seminars und von den verschiedenen TeilnehmerInnen, die erzählen von ihren Hintergründen und üben, die Auren der anderen zu lesen. Also wir lernen, gelb heißt Spontanität und so weiter. Und in den Rauchpausen radikalisieren sich diese Figuren immer mehr, schaukeln einander hoch in diese Sphären, die wir eben von den Corona-Demos der letzten Jahre nur allzu genau kennen.
Ich hatte, Herr Pesel, den derben Humor ja genannt, der so etwas ist wie ein Markenzeichen von Stefanie Nagel. Das, was Sie bis jetzt so berichtet haben, klang es noch nicht so besonders humorvoll. Also Humor, Fehlanzeige?
Nein, nein. Also es ist schon ein auf Unterhaltung und auf Humor ausgelegter Abend. Das Ungewöhnliche ist, dass Stefanie Sargnagel ja jetzt erstmals etwas geschrieben hat, was annähernd einem Theatertext gleichkommt. Also mit verschiedenen Figuren, die sich selbst durch ihre eigenen Aussagen so ein bisschen disqualifizieren. Also da sagt dann ein älterer Herr, meine Kinder plappern nur nach, was in der Zeitung steht, anstatt dass sie sich selber informieren, was natürlich eigentlich ein Nonsenssatz ist. Und solche Sätze spotten jeder Satire. Diese Figuren, wir kennen sie aus den letzten 2,5 Jahren. Sie sind zu den Corona-Demonstrationen gegangen. Und natürlich lachen wir dann trotzdem über sie, besonders wenn wir in den Rabenhof gehen, der sich dem gepflegten Boulevard verschrieben hat. Ich persönlich mochte die Stellen lieber, die diesen speziellen Stefanie Sargnagel-Humor an den Tag legen. Und das sind die reportagehaften Stellen, also die, meistens auf das gesamte Ensemble verteilt, wo sie sagt, ich beobachte das, ich lächle, ich gehe da hinüber. Und wo sie so Dinge berichtet, wie das mit dem Kugelschreiber einfach Zentrum für spirituelle Weiterentwicklung an einen Hauseingang geschrieben ist. Oder dass ein Bild von einem Wasserfall einfach ein Heizpanel aus dem Möbelmarkt ist und so gar nichts Spirituelles an sich hat. Diese kleinen, feinen Beobachtungen aus der Realität offensichtlich, die haben mich doch amüsiert.
Wir sollten auch auf die Musik zu sprechen kommen. Die Regisseurin hat die Band Buntspecht engagiert und wir hören einfach mal rein in einen Song, den Buntspecht für diese Aufführung komponiert hat.
Vor der großen weiten Wand stehen sie in Schlangen an. Jeder kriegt, woran er glaubt. Es ertönt ein Glockenschlag und ein geköpfter Gockelhahn. Renn den Schleifen aus der Wand, gleich sind die Nächsten dran. Ja, 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 du kannst alles werden, was
die Band Buntspecht bei dieser Aufführung im Rabenhof in Wien. Herr Pesel, welche dramaturgische Funktion hatte denn diese Musik?
Christina Czariski, die Regisseurin, arbeitet sehr gerne mit Live-Acts. Also es ist ja schon ihre dritte Sargnagel-Inszenierung und jedes Mal hatte sie eine Band dabei, die meistens, also im Falle von Buntspecht zum Beispiel, recht bekannt ist in Wien oder in Österreich. Und das Interessante ist, dass sie die Musiker durchaus einbindet in ihre Inszenierung. Die sind nicht nur Begleitmaterial, sondern ganz am Anfang strömen sie gemeinsam mit den SpielerInnen von allen Seiten und eröffnen das Aura-Leseseminar. Die bekommen sogar ein bisschen Text, wobei ich sagen muss, dass man da merkt, wer die Schauspielprofis sind und wer eher andere Stärken hat. Da merkt man schon eine gewisse Nervosität. Aber es strahlt eine große Sympathie aus und die Musiker untermalen eben einige der Szenen mit so einem durchaus stechenden, treibenden Hintergrund-Soundtrack, spielen ein bisschen mit und liefern zwischendurch eben diese eigens geschriebenen Songs.
Und jetzt Ihr Fazit, Herr Pesel. Hat der Abend richtig gut funktioniert?
Es ist ohne Zweifel ein sehr unterhaltsamer Abend. Was mir daran auch gefallen hat, ist, dass er sich traut, bei aller kabarettistischen Heiterkeit auf ein eigentlich überraschend trauriges Ende hinzusteuern. Wenn Stefanie selber die Aura eines Mannes lesen soll, der seit 2 Jahren, wie sich herausstellt, in diese Seminare kommt, um mit seiner verstorbenen Frau zu kommunizieren. Und das hält sie dann einfach nicht mehr aus und kehrt nach der Pause nicht mehr zurück. Das ist so ein bisschen ein Einschnitt nach dem heiteren Lachabend des Publikums, aber gerade das ringt mir Respekt ab. Ich saß sehr gerne drin. Fazit.
Stefanie Sargnagels energetische Reinigung Heil im Wiener Rabenhof, inszeniert von Christina Czariski. Vielen Dank an Martin Pesel. Am Broadway ist das Musical Hamilton seit 7 Jahren ausverkauft und auch in den anderen Städten, in denen es läuft, in Chicago, London oder Melbourne, ist es schwierig, an Karten ranzukommen. Ob das in Zukunft auch in Deutschland so sein wird, das wird sich zeigen, jetzt nach der Hamilton-Premiere im Operettenhaus in Hamburg. Es ist die erste Übertragung des Erfolgsmusicals in eine andere Sprache. Auch das eine Premiere, wenn man so will. Bei der Pressepremiere gestern Abend dabei war meine Kollegin Susanne Burg. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir sollten erstmal klären, warum wir überhaupt über Hamilton berichten, warum wir darüber sprechen. Was ist das Besondere an diesem Musical?
Ja, es hat 2015 den Broadway quasi im Sturm erobert, hat 11 Tonys gewonnen, die Theater-Oscars, einen Pulitzer-Preis und alle großen Medien haben darüber geschrieben. Warum haben sie das getan? Hamilton hat ganz viel anders gemacht. Es erzählt die Gründungsgeschichte der USA im 18. Jahrhundert, was ja schon mal kein wirklich naheliegendes Musical-Thema ist. Und das aus der Sicht eines der Gründerväter, nämlich von Alexander Hamilton. Hamilton war Einwanderer aus der Karibik, unglaublich schlau, talentiert, hat sich hochgearbeitet, unter anderem zum ersten Finanzminister unter Präsident George Washington. Er hat sich unter anderem auch für eine starke Zentralregierung eingesetzt. Also es geht wirklich um die Grundfeste der amerikanischen Demokratie in diesem Musical. Und das heißt auch, die Gründung der USA wird verbunden mit Einwanderung. Ein zentraler Satz im Musical ist, Immigrants, we get the job done. Also Migranten, wir schaffen die Arbeit. Und auf der Bühne standen dann hauptsächlich Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen und Latinos und Latinas. Auch das ungewöhnlich. Und auch musikalisch ungewöhnlich. Das Musical ist sehr stark im Hip-Hop verortet.
Also ein Musical, das ganz offensichtlich ganz stark in der amerikanischen Gründungsgeschichte verankert ist. Warum kommt dann jetzt genau so ein Stoff, so ein Musical nach Deutschland?
Das ist wirklich ein interessantes Unterfangen, denn der deutsche Musicalmarkt ist natürlich recht konservativ. Man liebt hier klassische Musicals wie Phantom der Oper oder Cats. Aber das soll sich eben ändern. Stage Entertainment, die das Musical produzieren, wollen das Publikum in Deutschland erweitern, hoffen, dass sie ein jüngeres und auch vielleicht ein anderes Publikum erreichen mit dem Musical. Daher diese unglaubliche Kraftanstrengung, die auch begleitet wurde vom Schöpfer dieses Werks, von Lin-Manuel Miranda. Einen Song vom Musical, den gab es schon vorab und der klingt so in Ausschnitten.
Sprach sich rum, sie sagten, der Typ ist echt krank. Machten eine Kollekte und verchecken ihn ans Festland. Du willst was bewegen, willst studieren und Respekt? Dann sag allen erstmal, wie du heißt. Wie ist dein Name, Mann?
Alexander Hamilton. Man nennt mich Alexander Hamilton. Hab mir Millionen Dinge vorgenommen. Doch wartet's ab.
Man nennt mich Alexander Hamilton. Es ist ja eine schwierige Aufgabe, Frau Burg, Songtexte und Dialoge pfiffig zu übersetzen, so dass auch die Musik dazu dann richtig gut passt. 3,5 Jahre hat die Übersetzung bei Hamilton ganz offensichtlich gedauert. Serafinale und Kevin Schröder waren die Übersetzer. Serafinale kommt vom Hip-Hop, Kevin Schröder vom Musical. Wie ist denn diese Übersetzung gelungen?
Erstaunlich gut. Also Hamilton ist ein Musical, das extrem wortbasiert ist. Es ist schnell, voller Wortwitz. Es gibt lauter Anspielungen auf andere Hip-Hop-Songs, auf Pop-Songs, auf Popkultur. Und es war also ein echtes Unterfangen, das zu übertragen. Das hat mir auch der Schöpfer des Musicals, Lin-Manuel Miranda, vorab mal erzählt.
It's just more words than any other musical.
Es sind mehr Wörter als bei anderen Musicals. Es sind 50 Lieder und 23.000 Wörter. Die Übersetzer haben mir gesagt, Immerhin gebe ich ihnen mehr Silben, um Dinge auszudrücken. In einem Rodgers und Hammerstein Musical heißt es:
You know, some enchanted evening, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You got 6 syllables to translate it.
Da hast du 6 Silben, um es zu übersetzen. Und wenn es nicht in diese 6 Silben passt, muss man sich der Bedeutung annähern. Bei mir gibt es mehr Silben pro Takt als in jedem anderen Musical, das du je sehen wirst.
Und die Übersetzer mussten nun also Entsprechungen finden, andere Bilder, aber auch rein sprachtechnisch ist es eine Herausforderung. Im Deutschen sind die Verben häufig am Ende. Das passt dann aber nicht zur Choreografie. Es ist also unglaublich viel, worauf die beiden achten mussten. Und was jetzt auf der Bühne zu hören ist, auf Deutsch, das hat Witz, ist intelligent, hat eigene deutsche Referenzen, zum Beispiel zu den Fantastischen Vier, ohne aber, dass es jemals erzwungen wird, hat vor allem eine unglaubliche Leichtigkeit und Lockerheit. Es wirkt nie angestrengt. Es gibt also diesen berühmten Flow, der so wichtig ist im Rap. Und das Ganze ist umso erstaunlicher, als die meisten DarstellerInnen keine Rapper sind in Hamburg, sondern vom klassischen Musical kommen. Also musikalisch und von der Performance her auf extrem hohem Niveau, komplett vergleichbar mit dem Heimatland, aus dem es kommt.
Sie haben jetzt schon 2 Aufführungen gesehen, Frau Burg, in New York und in London. Wie unterscheidet sich jetzt die Hamburger Inszenierung von den anderen Aufführungen?
Also das Bühnenbild ist genau das gleiche. Es ist aus den USA mit vielen Containern nach Deutschland verschifft worden. Das heißt, es gibt eine Drehbühne in der Mitte und rundherum große Holzkonstruktionen mit Balkonen und Treppen. Im Hintergrund rote Backsteine. Das ist so das Haus von Amerika, an dem im Laufe des Musicals auch weiter gebaut wird. Also das ist gleich. Auch beim Casting ist man ähnlich vorgegangen. Es sind alles People of Color. Hier stammen sie jetzt in Hamburg aus 13 Nationen. Der Hauptdarsteller Bene Monteiro, der Alexander Hamilton spielt, ist beispielsweise aus Brasilien. Er hat vorher einen Prinzen in Die Eiskönigin in einer anderen Hamburger Inszenierung gespielt. Was wirklich erstaunlich ist, ist, wie sehr das Musical eine eigene Kraft in der Sprache findet. Es geht ja bei Hamilton um diese Kraft von Worten. Die Gründervater ringen auf der Bühne um die Verfassung, um die amerikanische, um Verfassungszusätze, um politische Positionen. Sie tun das zum Beispiel auch in Battle-Raps, in denen sie sich als Gegner mit Reimen bekämpfen. Und wenn man bedenkt, wie sehr Hip-Hop in Deutschland immer eine Jugendkultur geblieben ist und aktuell mit dem Deutschrap umso mehr, dann ist es wirklich interessant, wie sehr Rap hier einen kulturellen Ritterschlag bekommt. Hier wird so elegant mit Sprache gearbeitet, auf so hohem Niveau, dass es zu einer Bühnensprache wird und dass für mich die Unterschiede zwischen E und U wirklich verschwimmen, auch zwischen den Kategorien Musical als Unterhaltungs- und Theater sozusagen als ernsthafte Kultur. Ich hoffe wirklich, dass Menschen, die sonst wenig mit Musical anfangen können, sich Hamilton ansehen, denn es ist ein, wie ich finde, Meilenstein für die deutsche Theater- und Musicalwelt.
Also eine klare Beschreibung, Bewertung und auch eine klare Empfehlung. Susanne Burg über die Pressepremiere des Musicals Hamilton. Es läuft ab jetzt im Hamburger Operettenhaus. Der ukrainische Schriftsteller Serhii Shahdan lebt in Charkiw und ist seit den frühen 90er Jahren eine der prägenden Figuren der ukrainischen Literaturszene. Mit seinen Romanen und seiner Lyrik knüpft er an die Tradition der ukrainischen Futuristen an. Ihr Zentrum war Charkiw in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Literaten träumten damals schon von einer europäischen Ukraine. Am 23. Oktober erhält Shahdan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Nächste Woche erscheint sein neues Buch Himmel über Charkiw, eine Art Kriegstagebuch. Meine Kollegin Elena Gorgis hat ihn heute im Berliner Künstlerhaus Akut getroffen, wo er mit einer Lesung das Goethe-Institut im Exil eröffnet hat.
Schriftsteller ist kein Wort, das Serhii Shahdan ausreichend beschreiben würde. Ein Star ist er in seiner Heimat, jeder kennt ihn. Aber das Wort Star passt nicht zu diesem Mann, der bescheiden blickt und eigentlich immer schwarze Lederjacke, schwarze Jeans und Doc Martens Stiefel trägt. Vielleicht Charkiws heimlicher Bürgermeister, wie er sich in seinem neuen Buch Himmel über Charkiw einmal nennt?
Ich habe das mit Ironie geschrieben, natürlich. Ich möchte nicht Bürgermeister zu sein.
Und dabei ist er seit Februar ständig auf den Straßen Charkiws unterwegs. Unermüdlich organisiert er Hilfe für die Menschen in seiner Heimatstadt, die nicht weit von der Front liegt. Sogar seine Doc Martens hat er im Frühjahr versteigert, um Geld für bedürftige Rentner zu sammeln.
Das war schon April, also war schon warm und ich brauche sie nicht, ich habe sie verkauft.
Inzwischen hat er aber ein paar neue. Ist das Wort, das ihn am besten beschreibt, vielleicht Patriot?
Ich sehe und ich verstehe, dass hier in Westeuropa, in Deutschland zum Beispiel, alle diese Wörter haben ein bisschen andere Konnotation. Bei uns geht es nicht über politische Konnotation, nicht über politische Konzeptionen, sondern heute alle Leute teilen in zwei Teile. Ja. Einige sind für die Ukraine und andere sind gegen die Ukraine. Ja, und ich bin für die Ukraine. Ich mag sehr dieses Land. Ich wohne die ganze Zeit in der Ostukraine, ja, also neben ukrainisch-russischer Grenze. Und möchte dort weiter zu bleiben. Ja, ich kann sagen, natürlich, ich bin Patriot.
Momentan ist er auf Tour in Deutschland mit seiner Ska-Band Jadan Izobaki. Sänger und Musiker ist er nämlich auch. Und er präsentiert sein Buch. Es ist eine Sammlung seiner Facebook-Einträge seit dem 24. Februar, seit Kriegsbeginn. Schnelle Notizen, die sein Verlag in Buchform gegossen hat. Die Konzentration für das Schreiben zu finden, fällt ihm seit Beginn der russischen Großinvasion nicht leicht.
Das ist schwer. Ich habe nicht so viel Zeit und ich habe nicht so viel Energie für Literatur. Aber doch, ich verstehe, das ist das Wichtige, um ukrainische Bücher weiter zu schreiben. Ja.
Songs gehen da schon leichter, wie zum Beispiel Metro. Das Lied hat er vor kurzem mit seiner Band aufgenommen. Es handelt von den Kindern in Kharkiv, die in den U-Bahn-Stationen Schutz vor den russischen Raketenangriffen suchen. Seit Februar wird Kharkiv aus Russland beschossen. Der Beschuss habe kein System, sagt Serhii Jadan. Er sei völlig willkürlich, treffe keine militärischen Ziele, sondern die Zivilbevölkerung.
Von Kharkiv bis Belgorod sind etwa 40 Kilometer. Also wenn wohnst du in Kharkiv in hohe Stock, kannst du schauen, als diese Rakete kommen aus russischen Territorien und du hast 2-3 Minuten, um etwas zu machen.
Um einen Schutzkeller aufzusuchen. In gut 2 Wochen erhält Serhii Jadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Aber was heißt für ihn Frieden in dieser Zeit? Kann es denn jemals wieder echten Frieden zwischen Russland und der Ukraine geben?
Das ist eine schwere Frage, ich weiß nicht. Wichtigste Sache ist, unsere Territorium zurückzubekommen und dieser Krieg zu beenden, ja? Und unsere Städte wieder bauen. Aber ich verstehe, dass ohne Reaktion aus russischer Seite gibt es keine Möglichkeit, weiter mit Russen einen Dialog zu machen.
Bis heute unterstütze die russische Gesellschaft die Politik Putins, sagt Serhii Jadan.
Sehen Sie, diese tausende Russen, die möchten jetzt aus Russland zu kommen. Ich sehe, sie sind nicht gegen den Krieg, sie sind gegen Mobilisation. Sie haben 7 Monate ganz normal in Russland bleiben und nichts gegen diesen Krieg gesagt. Und ich weiß nicht, wie können wir jetzt sprechen. Jetzt ist das unmöglich.
In Verzweiflung zu versinken ist aber nicht Serhii Jadans Sache. In seinen Tagebucheinträgen konzentriert er sich auf das, was gerade geleistet wird, auf die Hoffnung vieler Ukrainer auf eine bessere Zukunft. Fast immer endet er mit dem Satz, morgen früh sind wir unserem Sieg wieder einen Tag näher. Woher nimmt er diesen Optimismus?
Für mich immer war sehr wichtig, nicht nur über Probleme schreiben, sondern über diese Kraft, die Leute. Ja? Und ich kommuniziere die ganze Zeit mit vielen sehr starken Leuten.
Mit den Menschen, die trotz des Krieges in Kharkiv geblieben sind und dort das Leben am Laufen halten, sagt Serhii Jadan.
Für mich das ist immer diese Quelle der Kraft. Ja.
Elena Gorgis über Serhii Jadan. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
In Deutschland nutzen 99% der Menschen ab 14 Jahre täglich Medien, und zwar 7 Stunden lang. Das erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel über eine Studie von ARD und ZDF. Für die Urheber der Studie ein ganz wichtiges Ergebnis, teilt uns Joachim Huber mit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird generationenübergreifend als gesellschaftlich relevant und glaubwürdig eingeschätzt. Das hören wir gerne. Bei all den Krisen, steht in der Süddeutschen Zeitung, hat sich bei den Verlagen und Druckereien in Deutschland eine ganz eigene Notlage entwickelt. Das hören wir nicht so gerne. Die Preise für Zeitungspapier haben sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt, schreibt Jan Disteldorf. War es früher normal, für höchstens 4 Wochen im Voraus Papier einzulagern, sorgen die Zeitungen jetzt für mehrere Monate vor. Und da können wir nur hoffen, dass wir auch in Zukunft ein Feuilleton in den Händen halten und nicht nur auf dem Bildschirm betrachten können. Denn inzwischen investieren die meisten Zeitungsverlage ihre Erträge aus dem Printgeschäft überwiegend oder ausschließlich in das digitale Wachstum. Egal ob gedruckt oder digital, auf jeden Fall werden die Feuilletons ihrer Verantwortung gerecht. Auch wenn die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine seit Monaten zu unserer alltäglichen und nur scheinbaren Normalität gehören, immer wieder wird uns das Grauen nahegebracht. Ich schlafe seit Monaten schlecht, bleibe aber optimistisch und hoffe, irgendwann klappt es wieder, berichtet im Tagesspiegel Juri Gurschi. Wenn er dann nachts mal bei Facebook abschalten will, erblickt er ein Foto, das ihm kurz den Atem raubt. Eine Schachtel voll mit goldenen Zähnen, die in einer Folterkammer in einem der vor wenigen Tagen befreiten Dörfern der Region Charkiw gefunden wurde. Solche Bilder kennt man aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist so schwer zu fassen, dass es heute gemacht wurde. Und doch ist es wahr, schreibt der in Berlin lebende ukrainische Autor in Folge 72 seines Kriegstagebuchs. Seit Russlands Präsident Putin die Mobilisierung verkündet hat, ist das Alltagsleben bei uns schizophren geworden, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Man zieht eher in den Krieg, als sich dem Staat zu widersetzen, meint der Schriftsteller Igor Saveljew aus Moskau. Der jahrzehntelange Kult des Sieges im Zweiten Weltkrieg hat aber auch dazu geführt, dass es, jenseits des Kreises der erklärten Kriegsgegner, als unanständig gilt, sich der Mobilisierung zu entziehen. Auch wenn die meisten nicht wollen, dass sie oder ihre Kinder eingezogen werden, finden sie es doch schändlich, wegzulaufen, wenn es dazu kommt. Dorfgemeinschaften üben oft Druck auf Fahnenflüchtige aus, berichtet Igor Saveljew. Über das Ausmaß des Leids an der Front haben die meisten Russen fragmentarische Kenntnisse, trotz der Zinksärge, die in den Dörfern und Städten eintreffen. Eine Minderheit nutzt unabhängige Nachrichtenportale. Dennoch dringt das Gefühl der Katastrophe durch die soziale Fassade. Und wie werden wir im Winter damit klarkommen, wenn steigende Preise und Energieprobleme unser bisher doch so behagliches Leben bedrohen? Wir hatten Zeit, über uns, unseren Konsum und unser Verhalten nachzudenken, erinnert die Neue Zürcher Zeitung an das, was wir vielleicht zu Corona-Zeiten gelernt haben. Viele verzichten auf den Alkohol und nicht wenige gehen gerne früher ins Bett. Die meisten bleiben lieber öfter daheim, schreibt Nadine A. Brügger. Mäßigung ist das Wort der Stunde. Sie ist gesund und gilt in allen Bereichen.
Klaus Pokatzki mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war es, unser heutiges Fazit mit Eckart Röke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.